Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, ich bin der Stu von der Welt 48762 und mein Kollege aus der Welt 48792 hatte eigentlich eine super tolle Einleitung, aber ja, er ist gestorben, Herzinfarkt, kann man nichts machen, deswegen müsst ihr jetzt mit mir Vorlieb nehmen und ich habe nichts Großartiges zu sagen, außer hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von The Fantastic Four First Steps. Wir sind hier auch zu viert, wir haben alle vier, ich muss mir einrechnen, wir haben alle Superkräfte, welche, das ist ein Geheimnis, denn wir möchten unsere Geheimidentität auch geheim halten. Deswegen sind wir nur mit unserem bürgerlichen Alias hier. Und da hatten wir einmal den Niklas. Hallo Niklas.
Guten Tag.
Dann haben wir die Schlogger dabei. Hallo Schloggi.
Moin Moin aus dem Norden.
Moin Moin. Und wir haben die Melanie. Hallo Melanie.
Hallo.
Ihr Lieben, ich bin kein Comic-Experte, aber ich weiß, die Fantastic Four gibt es echt sehr lange. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass mit meinen ersten Comic-Erfahrungen neben dem lustigen Taschenbuch ein Superman, ein Spider-Man und ein Fantastic Four-Comic war. Wer von euch kann mir vielleicht die Frage beantworten, könnt ihr ungefähr abschätzen, wie lange es die Fantastic Four schon gibt? Und zwar ohne zu googeln. Niklas, kannst du uns vielleicht da aufklären? Bist du dann der Experte?
Nee, ich müsste jetzt ganz peinlich raten. Ich würde sagen, die sind so aus der Nachkriegsgeneration.
Okay. Melanie, was glaubst du?
Ich glaube, sind die nicht sogar Ende 50er, Anfang 60er?
Okay. Und Schlogger, ich habe gesehen, du hast gegoogelt. Also.
Ja, und ich sage auch jetzt die Antwort, die Google mir genannt hat. Und zwar gibt es die Fantastischen Vier seit 1996 und sie haben mit ihrer Single Dida, sind sie ganz groß, auf jeden Fall groß eingeschlagen.
Ich war gerade so,
ich möchte mich bei allen Zuhörenden entschuldigen. Aber die Frau Baumann hat heute einen Clown gefrühstückt, glaube ich.
Ich habe echt gewartet, wer diesen Gag bringt.
Ja, ich weiß
ja. Ja, genau. Also, ja, die Fantastischen Vier mit den vier Helden, die da, sie ist weg, der Picknicker und Takamir, wer kennt sie nicht? Okay, gut. Also hätten wir diesen Gag auch gemacht. Vielen Dank dafür, Haken dran. Wir können uns jetzt um den Film kümmern, der am 24. Juli in die deutschen Kinos startet. Und es ist der letzte Marvel-Film des Jahres. Damit ist die Marvel-Saison jetzt erstmal beendet. Wir hatten ja schon Captain America 4, Brave New World. Wir hatten die Thunderbolts, die ja so ein bisschen angetreten sind, um wirklich mal ganz frischen Wind jetzt ins MCU zu bringen. Und so geht's mir zumindest die Fantastic Four, die zumindest visuell vom Trailer-Material und von dem, was man vorher gesehen hat, mit schon, ja, ich möchte sagen, das Spannendste sind, was Marvel seit langer Zeit auf die Leinwand gezaubert hat. Ob der Film uns gefallen hat, ob wir ihn großartig fanden, ob wir ihn mittelmäßig fanden oder ob wir unter spontane Amnesie leiden und gar nicht mehr wissen, dass wir ihn geguckt haben, das werden wir jetzt herausfinden. Vorab aber einfach nochmal, es gibt ja eine Historie, was diese Fantastic Four angeht, gerade im Bereich Film. Es gab ja einen Film, der wurde gemacht von Bernd Eichinger und letztlich auch nur, damit die Rechte der Konstantin nicht verfallen. Dieser Film ist unglaublich spannend. Da kann ich euch die Dokumentation Doomed empfehlen. Die gab es vor ein paar Wochen noch auf YouTube. Also wer sich da ein bisschen für Hintergrund ein bisschen informieren möchte, klare Anschau-Tipp. Und dann hatten wir noch die zwei anderen Fantastic Four-Filme mit Jessica Alba, glaube ich, ist die prominenteste Figur da, die nicht so gut angekommen sind. Wer von euch hat die gesehen? Hand hoch. Ich sehe zwei. Melanie und Schlogger. Dann haut mal raus. Eure Meinung ganz grob und ganz kurz zur ersten offiziellen Verfilmung der Fantastic Four aus den frühen 2000ern. Melanie, kannst gerne anfangen.
Also die haben ja eine sehr schlechte Bewertung. Und es ist generell sehr bekannt, dass Fantastic Four irgendwie sehr schwierig zu verfilmen ist und dass eigentlich noch nie jemandem richtig gelungen ist. Und dadurch, dass sie so einen schlechten Ruf hatten, bin ich auch mit eigentlich gar keinen Erwartungen an diesen Film rangegangen. Und ich muss tatsächlich sagen, sind keine gute Filme, wie ich finde. Aber ich fand sie okay. Also es war okay. Und ich muss sagen, die haben auch schon wirklich tatsächlich das Interesse wecken können für diese Figuren. Also ich fand es eigentlich, manche Dynamiken fand ich ganz witzig und generell die Superkräfte fand ich eigentlich ganz cool. Aber, und ich habe auch ein bisschen was über Dr. Doom da ja gelernt, aber ja, ich fand's okay.
Ja. Schloggi, wie ist es bei dir?
Also dadurch, dass Superman ja gerade kam, kam ja so ein bisschen bei mir, zumindest im Freundeskreis, die Diskussion auf, reicht es nicht, wenn Superheldenfilme endlich wieder Spaß machen? So kam es in die Richtung. Und als sie jetzt Fantastic Four, den ersten, den hatte ich damals gesehen, konnte mich an null erinnern. Silver Surfer, den zweiten, dann hatte ich nicht gesehen. Die habe ich jetzt extra nochmal nachgeholt. Und ich fand schon, dass die Filme auf jeden Fall Spaß machen. Mir hat der erste besser gefallen, weil ich mochte die Silver Surfer-Thematik, aber besonders da, ich meine, klar, irgendwie achte ich von mir aus auch sehr auf Frauenfiguren und die Jessica Alba, also Sue Storm in dem Silver Surfer Fantastic Four, die Rolle ist einfach scheiße geschrieben. Also die hat mich ultra genervt. Ihr geht es nur darum, dass ihre Hochzeit stattfindet, egal ob die Welt gerettet wird oder nicht. Fand ich total dämlich. Außerdem Chris Evans spielt ja auch mit, der ja durch Captain America dann viel größer geworden ist, und das hat mir auch, man hat hier nochmal gesehen, welche Rollen Chris Evans eigentlich früher immer gespielt hat. Er war so der Jock, ich glaube in nicht noch ein Teenie-Film hat er den ja gespielt, hier eben in Fantastic Four spielt er auch, er spielt ja die Fackel, und da ist er eben auch, die sind alle sehr linear, die Figuren. Er ist eben der überhebliche Frauenheld, und dafür, dass die Filme so ein schlecht angekommen sind, haben die mir aber verhältnismäßig viel Spaß gemacht dann doch. Klar, die sind ein Produkt ihrer Zeit. Das CGI ist nicht geil, aber gerade der erste, der geht ja sofort los, vor allem im Vergleich zu dem 2017er. Du bist direkt drin. Es geht auch ganz viel darüber, wie sich eigentlich das Ding fühlt, weil er ist ja derjenige, der eigentlich vor allem optisch am meisten darunter leidet. Und ich muss eigentlich sagen, dass ich dann doch, als ich den jetzt nochmal geguckt habe, vor allem den ersten, wie gesagt, der hat mich positiv überrascht, weil er, wie gesagt, so viel Spaß gemacht hat und weil er dann doch sein, vor allem dem Ding, ziemlich viel Hintergrundgeschichte gibt, die dann im Rest des Films ein bisschen nicht so gut behandelt wird, egal. Und der zweite hat eben diese interessante Silver Surfer-Thematik, zu der wir heute ja auf jeden Fall nochmal was sagen werden. Also kurz gesagt, ich fand die zwei gar nicht so schlecht, aber vor allem die Frauenfigur im zweiten Teil hat mich genervt.
Ja, ich kann kurz abkürzen, ich fand die beide nicht besonders gut. Das sind so Kinder ihrer Zeit. Also jetzt nicht, dass ich sie so furchtbar finde, dass ich jetzt am Scheiterhaufen werfen würde, aber das waren nicht meine Filme. Und ja, das stimmt mit Jessica Alba, die tat mir im zweiten Teil auch wirklich leid. Das hat mich so, damals hatte ich das gleiche Gefühl wie bei Sydney Sweeney, Madame Web, wo sie mir einfach nur leid tat. So, was machen sie mit dir, du armes Kind?
Mhm. Nee, das Ding bei ihr war ja auch immer, dass sie ja auch immer diesen Gag hatte mit dem Nacktsein.
Ja. Ja. Ja, ich erinnere mich, da habe ich viel gedacht.
Dass sie immer ihre Klamotten verliert und dann halt.
Ja. Ich breche mal ein bisschen vor, damit wir den anderen Film noch kurz abgehakt haben, den es ja auch noch gibt, aus dem Jahre 2015 von Josh Trank. Der hat ja seine Regiekarriere gestartet mit einem fulminanten Chronicle. Und dann waren alle sehr gespannt, was macht er danach? Und dann kam ja dieser Fantastic Four oder Fan4stic, wie lustige Leute den immer nennen. Ein Film, der auch nicht gut ankam, der auch gefloppt ist, den ich aber... Ich finde ihn nicht gut, aber ich finde ihn auf diversen Ebenen sehr interessant, weil es da auch Momente oder Szenen gab, die fand ich echt spannend. Zum Beispiel, wenn Dr. Reed Richards, der da gespielt hat, wird von einem Miles Teller, also das ist halt Reed Richards noch wesentlich jünger, seine Kräfte quasi entdeckt. Und das ist halt nicht so geil, wenn du plötzlich merkst, dass du dich Ewigkeiten lang machen kannst. Das ist also eher fast schon wie so eine Art Body-Horror. Das fand ich, waren interessante Ansätze. Trotz allem auch keinen Film, wo ich sage, den muss man unbedingt gucken. Aber ich würde zumindest sagen, dass der Fantastic Four von Josh Trank für mich von allen bisherigen Fantastic Four-Filmen die interessantesten Ansätze hatte. Heißt es, dass er gut ist? Nein, aber auf jeden Fall, ich bin immer so ein bisschen dabei, ihn so ein bisschen zu verteidigen. So, ja.
Ja, der war halt cineastisch interessant. Ich mag Miles Teller total gerne. Ich sehe den total, guck den total gern an. Ich mochte den Anfang mit, wo wir so die Freundschaft zwischen Reed und Ben so ein bisschen mehr sehen, wie sie eben diesen Teleporter bauen, der ja hier im neuen Teil auch so ein bisschen vorkommt. Das fand ich schön. Und wie du schon gesagt hattest, du, hier ist es überraschend, wie es inszeniert ist, als die ihre Kräfte kriegen. Also es ist ja fast schon ein Horrorfilm. Das ist ja richtig schlimm, wie die da bekommen. Und der Film entscheidet sich dafür, ziemlich düster zu sein. Im Gegensatz zu dem Comic-Popcorn, den eben die ersten zwei haben, ist der hier richtig düster. Und dafür, dass er ein bisschen länger ist als die ersten beiden, der Film geht halt los und braucht erstmal ewig lang, bis die dann ihre Superheldenkräfte haben. Ich fand den Film inszenatorisch auch nicht schlecht. Ich mag die Schauspieler, also vor allem Miles Teller mag ich gerne, aber der hat im Gegensatz zu den anderen, der hat halt einfach, der war so düster und das hat mir nicht
man
so
man merkte
gut
bei dem
gefallen.
Halt auch, dass da im Hintergrund einiges im Argen lag,
genau.
Mit irgendwelchen Reshoots oder so, dass da plötzlich die Sue Storm plötzlich mit der Perücke rumgerannt ist. Du hast es sofort erkannt, dass es nicht mehr die echten Haare sind, solche Kleinigkeiten.
Ja, oder das Design von Dr. Doom, das Gesicht, das sieht einfach scheiße aus. Also so sieht es Source mit, so sehen die Comics nicht aus. Warum hat er denn dieses hässliche Gesicht mit diesen grün leuchtenden Augen? Also das Gesicht ist sowieso schon nicht so geil, weil es halt eine metallische Maske ist. Aber hier haben sie es halt, das Design ist hässlich und der ganze Endkampf in diesem CGI in dieser Parallelwelt, der ist halt auch einfach nicht geil. Mir gefällt eh selten die Lösung, oh, ich muss mich nur richtig doll anstrengen und dann schaffe ich es, den Kampf zu schaffen. Ich gucke auch in Richtung One Piece, da stört mich das nämlich auch immer. Egal, anderes Thema.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier erstmal unsere Schulstunde zum Thema Fantastic Four im Kino abgehakt und können jetzt zum Haupteck kommen, nämlich Fantastic Four First Steps. Wie gesagt, 24. Juli in den deutschen Kinos. Und Niklas, kannst du uns eben kurz versuchen zusammenzufassen, welche Handlung wird denn hier erzählt?
Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ne? Das ist gar nicht so leicht, würde ich sagen, ohne sich ins Spoiler-Territorium zu begeben. Okay, also die Fantastic Four sind in den Weltraum geflogen und sind in einen kosmischen Sturm geraten und dadurch hat sich ihre DNA verändert und dadurch wurden sie halt zu den Fantastischen Vier. Der Film setzt 4 Jahre nach diesem Ereignis ein. Sie sind inzwischen, also 4 Jahre die Fantastic Four, sind geliebte Heldinnen und Helden, die in New York City leben, zumindest einer Art futuristischen, aber dann auch irgendwie alternativen Welt, die an die 60er Jahre angelehnt ist und Earth 828 heißt, ne? Also so auf jeden Fall so eine Parallelwelt. Ja. Und da gibt es dann erstmal eine gute Nachricht, denn 2 der Fantastic Four sind ja zusammen, also sind liiert und die Frau wird nach mehreren Jahren des Versuchens endlich schwanger. Diese gute Nachricht wird dann aber bald überschattet von schlechten Nachrichten, denn es gibt einen Bösewicht namens Galactus, dem das gar nicht gefällt und der möchte diesem Baby an den Kragen und sagt dann, okay, entweder ihr rückt mir das Kind raus oder ich fress die Erde auf.
Ja, vielen Dank. Galactus, Schlocki hat es schon erwähnt, kam auch im zweiten Fantastic Four Film vor mit Jessica Alba. Der hieß, glaube ich, auch Rise of the Silver Surfer war es, ne? Ne? Ja. Silver Surfer kommt hier auch vor, diesmal aber gespielt von Julia Garner. Die haben wir jetzt gesehen in Wolfman oder könnte sie kennen aus Ozark. Bevor wir aber zu der kommen, ich fand es ganz interessant. Eine Sache, die mich bei diesen Fantastic Four Filmen mit Jessica Alba wirklich, die fand ich ätzend, war die Dynamik der Figuren. Vor allem die Dynamik zwischen der Fackel und Ben, also The Thing. Weil für mich war das kein kumpelhaftes Frotzen, das war halt Bully. Also ich fand wirklich Chris Evans als Johnny Storm einfach nur furchtbar. Mhm. Und kann hier direkt sagen, die Dynamiken zwischen den Figuren, das ist ja eine Familie quasi, funktioniert für mich in dem neuen Teil, also First Steps, dann doch mit am besten von den ganzen bisherigen Fantastic Four Filmen, die ich gesehen habe. Schlocker, was sagst du zur familiären Dynamik der vier Figuren? Und ich weiß, familiäre Dynamiken, das ist dein Thema, deswegen Feuer raus.
Ja, genau, ich bin voll dabei. Das fand ich in den, also ich merke schon, ich bin heute der Verteidiger der 2005, 2007er Filme. Da fand ich es schon auch okay, bis auf das von dir angesprochene Chris Evans.
Alles klar, verstehe. Ihr habt es gehört. Schlocker findet
morgen
okay.
Nein.
Da haben wir es mal
wieder.
Du hast
auf jeden Fall recht, Stu. Hier in diesem neuen Teil ist dieser Familienaspekt, der ja wahnsinnig wichtig ist. 2 von denen sind zusammen, 2 von denen sind Geschwister und 2 von denen sind schon ewig lang Freunde und jeder mit jedem anders. Sind das eigentlich ein Sinnbild für eine, soll ich es sagen, fast für eine Patchwork-Familie? Also die stehen ja für eine enge Freundschaft, die stehen für eben eine Familie. Und mir hat das hier auch sehr gut gefallen, wie die einzelnen Figuren Fleisch bekommen haben, aber auch, dass ich ihre Beziehung glaubwürdig fand. Obwohl wir auch hier, wie in den alten Teilen, natürlich ärgern sich die Fackel und das Ding immer noch.
Und auch aber die anderen ärgern sich. Ja, also klar, also die frotzeln sich auch so ein bisschen, aber ich hatte wirklich nie das Gefühl, dass sie jetzt in Konkurrenz zueinander stehen. Und ich weiß noch bei den, ich nenne sie jetzt mal den alten Film mit Jessica Alba, muss ich wirklich sagen, tat mir das Ding einfach nur leid. Ich fand diesen Johnny Storm einfach nur ekelhaft. Also so ging es mir halt. Aber Niklas, wie war es denn bei dir? Wie fandst du die Dynamiken zwischen den vier Helden, Heldinnen?
Also es ist interessant, da ich, wie gesagt, die Filme zuvor noch nie gesehen habe. Ich finde das Casting tatsächlich, haben sie einen guten Job gemacht. Also ich finde, die sind alle fantastisch gecastet, die sind alle charismatisch bis zum geht nicht mehr. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, nachdem ich nur Joseph Quinn als als die Human Torch kenne, dass das mal ein Arschlochcharakter war, weil in diesem Film, wie gesagt, die necken sich aber wie so Brüder sich necken würden. Das ist nie böse gemeint, sondern nur so, haha, hihihi, huhu. Und ansonsten auch die anderen Dynamiken fand ich toll. Es gab so hier und da Streitigkeiten zwischen Reed und Sue. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich bei werdenden Eltern jetzt nicht gerade selten, dass es da mal zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Und ich meine, wenn du dich entscheiden musst, opfer ich jetzt mein Baby für die Welt oder eben nicht, oder natürlich, kannst du mal aneinander reiben.
Man kann ja noch ein neues machen, also so will das jetzt.
Ja, eben.
Also bitte.
So, jetzt muss ich aber sagen, ich weiß nicht, ob ich das richtig mitbekommen habe, aber da können mir wieder die ExpertInnen hier helfen. Die menschliche Fackel, Silver Surfer. Silver Surfer war vorher immer ein Typ. Also ein männlich gelesener Charakter und jetzt ist es auf ein weiblicher Charakter. Ich fand's cool, als ich das gesehen habe, dass das diesmal eine Frau ist. Fand's allerdings schade, wie blass die blieb, aber es ist schon mal ein Schritt nach vorne, dass diese Figur jetzt auch weiblich sein kann, weil es ist ja wirklich völlig irrelevant, ob diese Figur männlich oder weiblich ist.
Ich bin mir sicher, dass jetzt irgendwelche Comic-Enthusiasten sich jetzt die Haare raufen, aber mir war es auch egal. Aber Melanie, was hast du zu sagen?
Also ich habe mit jemandem gesprochen nach der PV und diese Person, keine Garantie, dass es stimmt, hat mir erzählt, dass die der Silver Surfer in den Comics auch mal männlich und auch mal weiblich war. Gibt auch mehrere Silver Surfers. Aber keine Ahnung.
Ja gut, das kann ja sein. Ich meine, im letzten... in Superman haben wir auch so eine alternative Version der Green Lantern kennengelernt. Also da gibt es wahrscheinlich... 1001 Version von diesen ganzen Charakteren, das kann gut sein.
Ich lese gerade, oder ich weiß das alles selber, ohne es nachgelesen zu haben, dass der Original.
Du googelst.
Ihr seht mich, aber unsere Hörer sehen und Hörerinnen sehen mich doch nicht.
Ich bin der Wahrheit verpflichtet. Ich muss unserer Hörerschaft sagen, was du hier abziehst. So.
Also, der Original Silver Surfer, der kommt von einem Planeten, Zenla heißt der, und der hat eine Geliebte, und die Geliebte heißt Shalabal. Und er ist quasi Shalabal hat er sich dann quasi geopfert und ist zum Silver Surfer geworden. Das heißt, wir haben hier schon eine Verbindung zu dem First Steps Film. Wie die jetzt genau ist, weiß ich nicht, wie weit wir da jetzt in die Materie reingehen. Aber es ist zumindest nicht an den Haaren herbeigezogen, wo jetzt sie dann herkommt.
Gut. Melanie, an dich trotzdem noch schnell die Frage, wie hast du das mit den Dynamiken zwischen den Hauptfiguren wahrgenommen? Hat es dir gefallen, hat es dir nicht gefallen oder fandst du es vielleicht früher geiler, weil du Mobbing auch wie Shocker ganz toll findest?
Also ich sag mal so, ich verstehe den Punkt und manchmal, also Johnny ist wirklich in den alten Filmen viel mehr ein Arschloch. Also das kann man glaube ich auf jeden Fall so sagen, der ist auch viel egoistischer und einfach total eigensinnig und auch voll der Frauenheld. Das haben die hier eigentlich total ausgelassen. Es wurde angedeutet, aber es war jetzt nicht so, weil da, also in den alten Filmen war das viel krasser, dass er auch die ganze Zeit so Frauen so um sich rum hatte.
Ja.
Dafür war ja eigentlich in dem Film gar keine Zeit so wirklich. Aber ich fand manchmal so dieses Geplänkel zwischen denen auch ganz witzig, also in den alten Filmen. Vor allem auch, wenn wenn Ben dann auch mal was zu ihm zurückgesagt hat oder wenn Johnny ihm so Streiche gespielt hat, das fand ich eigentlich auch ganz süß. Aber ich finde, was hier besser gemacht wurde, und da stimme ich euch auf jeden Fall zu, ich finde, hier wirken die Fantastic Four mehr wie eine Familie. Das war in den alten Filmen meiner Meinung nach eher weniger so. Also sie, natürlich, da war eine Bruder-Schwester-Beziehung und auch die besten Freunde kamen da gut durch, also zwischen Ben und Reed. Aber so richtig diese Familiendynamik, sie wirkten eigentlich anfangs mehr so wie Bekannte, die so zusammengeschmissen worden sind oder wie Kollegen. Und hier finde ich jetzt wirklich, in diesem Film sind sie wirklich eine Family.
Ja. Was der Film ja auch ein bisschen anders macht, ist, dass wir, das hat Niklas ja auch schon gesagt in seiner Synopsis, dass wir quasi die Origin-Geschichte gar nicht so richtig mitbekommen. Sie wird uns so ganz grob und knapp erzählt, was mich nicht stört, weil ich habe keinen Bock, die Origin-Geschichte jetzt nochmal zu erfahren. Vor allem, weil so aufregend ist das dann auch nicht. Und es hat mir eigentlich nichts ausgemacht. Also ich kann verstehen, dass man das ähnlich wie jetzt auch bei Superman kurz mit einer Texttafel oder einem kurzen Dialog abhandelt. Pass auf, weißt du noch damals, als wir da im Orbit gewesen sind und dann die kosmische Strahlung. Ach ja, schön war. Das reicht mir halt aus. Allgemein muss man sagen, der Film ist sehr, sehr komprimiert. Also er geht ja auch unter 2 Stunden mit Abspann und allem. Das ist ja auch für Marvel keine Selbstverständlichkeit. Die hauen ja auch gerne mal so 2,5 Stunden Dinger raus. Hattet ihr das Gefühl, dass euch irgendwas fehlt oder hättet ihr gerne eine richtige Origin-Story gehabt oder sagst du, liebe Schlocker, nee, genau so habe ich es eigentlich am liebsten jetzt?
Das würde ich gerne, interessiert mich auch, was Niklas sagt, weil er die Filme davor ja nicht gesehen hat. Ich hatte das ja alles total.
Niklas ist halt besonders spannend, deswegen kommt er zum Schluss.
Ah, du hast es so klug aufgebaut, Stu, als hättest du schon mal moderiert. Ja, okay, das kann ich nicht. Für mich war das völlig in Ordnung. Die haben das ja in so einer Montage, du hast es schon erklärt, Montage-Rückblick, Sequenz kurz gesagt. Dann feiern wir ja das Vierjährige und da wird man eigentlich schon gut an Bord geholt, was denn jetzt so ihre Fähigkeiten sind. Und das hat mir völlig ausgereicht.
Melanie, wie siehst du das?
Also für mich war es auch okay, aber wie gesagt, ich hatte jetzt halt auch schon Vorwissen. Deshalb frage ich mich halt, wie das für Leute ist, die jetzt halt kein Vorwissen haben.
Tja, hätten wir nur jemanden hier dabei, der kein Vorwissen hat, aber wir haben ja den Niklas. Niklas, bitte, fühl dich nicht eingeschüchtert, aber das ist jetzt dein großer Moment. Verkack ihn nicht.
Ja, also ich finde, sie haben es genau richtig gemacht, weil ganz ehrlich, man kann auch ein bisschen davon ausgehen, dass das Publikum in den letzten 20 Jahren in keiner Parallelwelt unterwegs war. Und ich glaube, heutzutage braucht kein Mensch mehr im Kino zum 20. Mal zu sehen, wie Peter Parker von der Spinne gebissen wird oder wie Bruce Waynes Mutters Perlenkette auf den Boden rollt, nachdem sie abgeknallt wurde. Und auch bei den Fantastic Four, ich brauche jetzt nicht zu wissen, wie haben sie vorher diese Space-Mission da vorbereitet, bevor die dann von diesem kosmischen Sturm da getroffen wurden. Mir reicht das so. Also ich fand das auch charmant gelöst mit dieser Talkshow, mit Ted Gilbert hieß der Showmoderator, glaube ich, dass sie einfach nur so eine, was war das, 2-3-minütige Montage gezeigt haben, das hat voll und ganz gereicht, also wirklich, da hätte ich nicht tiefer reingemusst.
Ja. Diese Show, die du gerade angesprochen hast, ist ein guter Punkt, um das anzusprechen, was, glaube ich, genauso, ja, präsent ist wie der prominente Cast, nämlich die Optik des Films. Der ist ja, ich würde sagen, das ist so ein Retro-Futur-Schick. Also du hast schon gesagt, das ist eine Art Parallelwelt. So, also wie wir uns 1940 die 60er vorgestellt haben. So kann man sich das vorstellen. Mit teilweise fliegenden Autos und so. Das wurde ja auch schon sehr, sehr früh enthüllt. Und der Film zieht diese Ästhetik auch wirklich durch, was ich eigentlich ganz cool finde. Wie hat es dir gefallen, die Ästhetik, Niklas? War das für dich das Highlight oder hast du vielleicht in einer Zeit gesagt, so, boah, irgendwie habe ich mich jetzt satt gesehen dran?
Mir hat es tatsächlich gut gefallen. Also dieses, wie du dir so ein Haus aus den 60er Jahren vorstellst, mit knalligen Farben und so, ich fand das mega cool. Also da haben sie auf jeden Fall beim Produktionsdesign ganz gut reingehauen und mich hat es auch bis zuletzt überhaupt nicht gestört. Nö, ich fand's cool.
Melanie, was bei dir?
Ich mochte es auch wirklich sehr, sehr gerne und ich finde, das hat dem Film auch nochmal so einen eigenen Charakter gegeben, war auch nochmal so eine schöne Abwechslung zu dem, was wir sonst so von Marvel kennen. Und ja, ich fand allein so diese ganzen Computer, an denen Reed auch immer saß, das war einfach so cool, weil die immer diesen Retro-Look haben. Und das grenzt sich natürlich auch nochmal ganz schön ab von den 2000er Fantastic Four-Filmen. Hat also da vom Produktionsdesign her wirklich eine eigene Essenz.
Plus, ich finde, es hat den positiven Grundton der Geschichte getragen, weil ganz ehrlich, wenn ich mir einen The Batman von Matt Reeves mit Robert Pattinson angucke, der halt so ein Emo-Bruce Wayne ist, dann passt das, dass er in so einer schwarzen Höhle sitzt, wo alles nur so mit Backstein verkleidet ist. Aber wenn du so einen positiven Grundton in einer Geschichte rüberbringen möchtest, dann passt das auch, dass alles schrill und bunt ist und quietschig und so. Finde ich da gut zusammengepasst.
Ein bisschen, kennt ihr die Jetsons noch, die Zeichentrickserie? Mhm.
Ja.
Ja, das ist ja auch so, ist ja auch futuristisch, aber gleichzeitig so ein kleines bisschen in diesem 60s-Style. Und da musste ich auch dran denken. Also du hattest du ja schon gesagt, es ist ja eindeutig 60s, aber eben trotzdem futuristisch. Und das fand ich total schön, dass sie das durchgezogen haben, auch im Schnitt, in der Ästhetik. Also wenn du Fernsehaufnahmen siehst im Film, dann sind die ja auch alle in der ranzigen Qualität, wie sie eben früher gewesen wären. Also sie haben das durchgezogen. Ich habe auch gehört, dass ganz viel von den Sets wirklich echt gebaut wurden. Und das sieht man hier auch, ganz viel ist wirklich haptisch da. Und da haben sie sich wirklich einen guten Gefallen damit getan, dass die hier sich für dieses Setting entschieden haben. Das macht den Film sehr besonders.
Ebenfalls besonders ist die Besetzung. Wir haben Pedro Pascal als Reed Richards, wir haben Vanessa Kirby, heißt die gute Dame, als Sue Storm, wir haben Joseph Quinn als Johnny Storm und wir haben, Gott, Eben Moss Bacharach, glaube ich, heißt der werte Mann. Ich kenne ihn aus The Bear als Grimm oder als The Thing. Ja, Schlogger, was sagst du? Wer hat dir am besten gefallen? Hast du da eine Favoritin?
Also von den jungen Leuten, die heute in der Presseveranstaltung waren, habe ich gehört, dass der Joseph Quinn, dass sie nur wegen Joseph Quinn da hingekommen sind. Also der scheint der heiße Scheiß zu sein. Den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich bin natürlich noch Generation Pedro Pascal. Der ist ja gerade der Daddy des Internets, wie er so liebevoll genannt wird.
Hi, Papi.
Und ich, mu- Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch hier, ich wusste wieder gar nichts vom Film, außer dass Pedro Pascal mitspielt. Und ich muss dann auch sagen, dass mich auch Joseph Quinn überrascht hat. Der hat mir gut gefallen. Vielleicht lag es auch an der von uns schon öfter angesprochenen positiveren Figurenzeichnung. Und auch vielfältige, der ist ja nicht nur One Side, sondern der kriegt auch mehr Aufgaben, als nur ein Frauenheld zu sein oder ein Assi-Frauenheld zu sein. Und, aber auch Vanessa Kirby hat mir ganz gut gefallen. Also, und den anderen Namen, den spreche ich jetzt nicht aus. Mhm. Den Ibn Moss Bakra, da kann ich nicht so viel über den Schauspieler sagen, sondern das Ding-Design fand ich auch ganz cool. Mich hat aber irgendwie gestört, dass die Augenbrauenwülste so weit sind, dass die an der Seite von der Stirn drüber gingen. Aber von den Bildern her, die ich vom Ding aus dem Comic kenne, war das Design zumindest ziemlich nah dran und das hat mir dann auch gut gefallen.
Man muss sagen, ihm steht der Vollbart, fand ich.
Hm. Ja, das ist so ein Gag. Das ist so ein Gag, den finde ich nicht ganz so geil, weil der funktioniert für den Film, man lacht, aber der wirft dann mehr Fragen auf, als er Antworten gibt, weil man sich dann die ganze Zeit fragt, das Ding muss sich dann immer rasieren?
Okay, das ist interessant, ich habe das gar nicht so als Gag wahrgenommen. Mir war das einfach so, er will sich halt rasieren, wie jeder Mann, ich müsste auch mal wieder, und kann aber nicht, weil plötzlich kein Strom da ist. Also ich habe das gar nicht so als Gag wahrgenommen. Und ich muss auch sagen, also dieser Holzfällerbacht, also das ist ja auch Stein, aber ich fand, also ohne Witz, aber vom Design her war das für mich das Geilste am ganzen Film.
Also ich glaube, dass das Ding sich eigentlich nicht rasieren muss. Der hat keine Körperbehaarung. Deswegen hat dieser Gag, da habe ich dann einfach, Moment, muss er sich dann auch den Rücken rasieren? Muss er sich die Fußnägel schneiden? Zupft er sich die Augenbrauen? Das war mir
das
dann einfach
so viel. Das ist so typisch locker. Immer nur noch Äußerlichkeiten gehen. Schlimm, schlimm, schlimm.
Immer
schlimm,
nur
schlimm.
Motzen.
Motzen
ja.
Und Mobben, das ist...
Oh nein. Ja, Monster Mobben, das sind meine Hobbys und meine Superkraft.
Melanie, was sagst du zur Besetzung von Fantastic Four First Steps?
Ich bin ja eigentlich für Pedro Pascal gegangen, weil, ne, Pedro Pascal halt. Aber ich bin tatsächlich doch so ein bisschen im Endeffekt doch von Vanessa Kirby begeistert gewesen hier als Sue Storm. Ich mochte eigentlich auch Jessica Alba als Sue Storm, so generell von als Schauspielerin fand ich eigentlich nicht schlecht besetzt, aber hier hat sie mir auch noch mal besser gefallen, würde ich auch, glaube ich, sagen, ja. Also ich fand sie eigentlich wirklich, wirklich überzeugend und auch einfach eine, ja, recht selbstbewusste Figur hier, hat mir gut gefallen. Und auch Joseph Quinn mochte ich, das auf jeden Fall auch. Ich glaube, viele mögen den gerade so sehr wegen Stranger Things, weil er da Eddie gespielt hat. Deshalb ist er, glaube ich, so im Hype, aber ja, der kommt jetzt auch immer mehr in so Hollywood-Filme.
Ja, der war ja in Quiet Place 2, da mochte ich ihn sehr, jetzt in Gladiator 2, gut, das kann man, glaube ich, eher vergessen.
Ja, das war irgendwie weniger gut.
Aber der hat schon echt gut zu tun, das muss man sagen. Und ich möchte jetzt hier auf Spoilergründen nicht zu sehr drauf eingehen, aber Vanessa Kirby hat ja diesen einen Film gemacht hier mit Shia LaBeouf auf Netflix, wo sie diese schwangere Frau spielt. Da gibt es ja diese Geburtsszene und ich wünsche, dass Frau Kirby es irgendwann mal schafft, auf normalen Wege ein gesundes, normales Kind zur Welt zu bringen im Film. Das scheint ihr bislang nämlich bislang verwehrt geblieben zu sein. Niklas, auch an dich die Frage, was sagst du zur Besetzung?
Außer, dass ich gerade gedanklich dabei bin, wie Schlogger beim Ding so mit so einem Hammer meistens so die Augenbrauen zurechtschafft.
Ja, nein, die sind noch nicht symmetrisch. So, jetzt, stillhalten.
Aber so eine Monobrauer, obwohl das ist ja wieder in heutzutage, ne?
Die Bärtbrauer, ja.
Also ich fand den Cast durchgehend, wie gesagt, total charismatisch. Pedro Pascal ja sowieso. Joseph Quinn, ja, Stranger Things. Ich habe ihn jetzt das letzte Mal auf der Leinwand in Warfare gesehen.
Oh ja, stimmt, ja.
Von Alex Garland, da war er auch gar nicht schlecht. Ich glaube, der könnte sogar Chancen haben, auch zu so einem Charakterdarsteller zu werden, nicht zu so einem Typecast. Das sehe ich bisher bei ihm noch nicht so irgendwie. Dazu sind die Genres irgendwie zu unterschiedlich. Bei Vanessa Kirby, auch die, das stimmt, das war eine emanzipierte, eigenständige Persönlichkeit. Ich fand nur, manchmal wirkte sie so ein bisschen off, wenn sie irgendwie Dinge tun musste. So, das irgendwie, weiß ich nicht. Also zum Beispiel am Ende gibt es da so eine Szene, wo sie sehr prominent ist. Da fand ich, wirkte das manchmal ein bisschen komisch, wie sie hin und her geschleudert haben. Aber gut, das kann ich ihr jetzt schlecht zur Last legen. Nee, also wie gesagt, da fand ich, hat Marvel dieses Jahr auf jeden Fall mal so einen guten Schritt vorwärts getan, weil ich fand ja auch den Cast bei den Thunderbolts sehr, sehr charismatisch und das haben sie hier auch wieder geschafft. Und ich bin mal gespannt, wohin die Reise geht. Ja,
ja, wir sind alle gespannt, wie es jetzt weitergeht. Action. Reden wir mal ein bisschen über die Action, denn Fantastic Four müssen natürlich auch Action bieten. Ich meine, der eine kann fliegen und ist sehr heiß, der andere ist riesengroß und stark. Dann kann sie noch irgendwelche Kraftfelder abschießen und sich unsichtbar machen. Und ist super wirklich leid, Mr. Fantastic hat einfach die ödeste Superkraft, die es gibt, nämlich ich kann mich lang machen. Das ist so cool, danke. Dann bitte mal.
Was? Buh, voll gut.
Nee, sorry, das ist einfach läppisch. Es sieht einfach scheiße auch aus. Sorry, also bei den.
Es sieht blöd aus, aber es ist sehr praktisch.
Klar, wenn man nur 1,50 Meter groß ist und nicht an das Regal dran kommt, klar, aber ich weiß nicht. Naja, egal, pass auf, das ist Geschmackssache. Ja, ich sag's direkt, ich fand den Film actiontechnisch nicht besonders. Also, da gab's ein paar schöne Aufnahmen immer mal wieder, gerade wenn sie im Weltall sind. Aber ich bin jetzt knapp 4 Stunden aus dem Film raus. Ich kann mich an keine wirklich imposante Actionsequenz erinnern. Und ich kann gerne dazu gleich noch ein bisschen mehr sagen, aber bei mir kriegt der Film in Sachen Action einfach nur einen Schulterzucken, weil mehr hat er für mich nicht geboten. Melanie, war's bei dir?
Ja, was mir einfach direkt in den Kopf schießt, ist natürlich das Ende. Hm. Ich würde sagen, da wurde was Gigantisches aufgezogen. Aber ja, ich muss auch sagen, also die machen schon, die sind okay, die sind unterhaltsam, aber jetzt so richtig krass oder richtig krass choreografiert. Natürlich, es geht ja viel auch eben um die Superkräfte und diese darzustellen. Aber ja, es war für mich auch eher okay und was ich jetzt genau herausstellen würde, wüsste ich jetzt auch nicht.
Niklas, Hü oder Hot?
Ja, ich finde, der Film hatte gar nicht so viele Actionsequenzen. Dafür allerdings war er wahnsinnig CGI-lastig. Also klar, wir sind im Weltraum unterwegs, was auch sonst, aber wie gesagt, dafür, dass er so voll CGI war, gab es relativ wenig Action. Und ich wünschte, ich hätte mir gerade aufgeschrieben, in welchem Zusammenhang Schlogger das gesagt hat. Aber sie hat gesagt, sie findet es nicht so cool, wenn Leute Kämpfe gewinnen, indem sie sich einfach nur ein bisschen anstrengen. Das ist ja eigentlich auch irgendwie hier wieder so ein bisschen passiert.
Ja, man muss es nur ganz doll wollen.
Ja.
Das war bei dem 2017er am Endkampf. Da strengt sich Miles Teller oder Reed Richards nur ganz doll an und dann schafft er.
Gut, das ist ja hier jetzt auch nicht so viel anders. Ne?
Nee, richtig.
Ja, wobei hier ist ja schon so eine Motivation, die vielleicht manche von uns nachvollziehen können. Aber ja, ich komme, wenn ich dran bin, sage ich auch was dazu.
Ja. Also kannst gerne einklicken, dich jetzt, meine Liebe. Was sagst du zu der Action?
Nee, Niklas ist auch noch nicht fertig.
Ach so, ich
ist
noch
Niklas,
nicht
du hast gesagt.
Doch, also wie gesagt, ich würde jetzt auch sagen, ich kann mich in einem halben Jahr an keine der Action-Szenen mehr erinnern. Spätestens in einem halben Jahr.
Okay, also krass, dass ihr das sagt, weil ich habe da tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht, weil für mich die Qualität des Films tatsächlich ist, dass er, ich komme ja auch gerade quasi frisch aus Superman. Und an Superman hat mich eben gestört. Da ist wieder, die Stakes sind unendlich hoch, man fühlt es gar nicht mehr so richtig. Es sind 1000 Stories aufeinander. Und dafür fand ich die Qualität von Fantastic Four, der nimmt sich eine Geschichte, exerziert die irgendwie halbwegs, also ruhig ist jetzt nicht das richtige Wort, aber er konzentriert sich auf die eine Geschichte, verfolgt die einen Figuren und was er auch richtig toll macht, was mir lange gefehlt hat in Superheldenfiguren, dass er es greifbar macht, um was es geht. Also der nimmt sich quasi, ihr habt es ja schon gesagt, es geht um dieses Baby und es man kann einfach nachempfinden, obwohl es eigentlich um die Bedrohung der Welt geht, hat man diesen einen emotionalen Anker, auf den man sich konzentrieren kann. Und deswegen haben mir die Action-Szenen gar nicht so krass gefehlt. Wir haben ja am Anfang so eine Montage im Rückblick, da kriegen wir so ein paar Action-Szenen, da werden auch, wie Melanie gesagt hat, die Kräfte so ein bisschen gezeigt, die war cool. Dann haben wir so CGI-Szenen mit der Silver Surferin, die waren jetzt zwar voller CGI, was mich generell auch stört, aber irgendwie habe ich hier die Visuals so gefeiert. Also ich mochte total, wie die Silver surfend durch dieses Weltall da so am schwarzen Loch lang surft. Irgendwie fand ich, war das eine coole Idee. Der Endkampf wiederum, da fand ich, da musste man zu krass das Hirn ausschalten. Weil dafür, dass Galactus so ein krasses Wesen ist, war der ganze Plan am Ende zu hirnrissig. Da bin ich nicht mitgegangen. Deswegen habe ich habe ich bei der Action abgeschaltet, da habe ich innerlich abgeschaltet. Und deswegen ist meine kurze Antwort, mir hat die Action nicht gefehlt. Das bisschen, was da war, habe ich gefeiert, bis auf den Endkampf eben.
Also hier ist halt eines der Dinge, das mit für mich eines der größten Probleme des Films ist. Und ich sage es direkt, jetzt kann ich es ja sagen, ich fand ihn nicht gut. Und für mich war es einfach, ich fand diese Fantastic Four, ich fand die als Figuren unglaublich öde. Das, wirklich, ich fand, ich habe ich saß da und dachte, diese Stakes, ja, es geht da um was, aber es war mir so egal, weil diese Figuren, die haben mich nicht erreicht. Ich fand, die waren mir immer zu perfekt, die waren immer zu lieb, zu nett. Das ist Superman auch, aber Superman hat halt den Vorteil, und der Film ist auch nicht perfekt, aber der hat halt James Gunn als Regisseur und der kann inszenieren. Und ich finde, dass der Film, natürlich klar, der hat diesen Futur-Retro-Schick, aber da habe ich mich nach 20 Stunden satt gesehen, danach macht er auch nichts mehr richtig draus. Der hätte für meinen Geschmack auch gerne noch ein bisschen bunter und noch ein bisschen mehr exzessiver sein können, was das angeht. Und ja, der hat so ein paar einzelne coole Visuals, so Szenen, wo ich dachte, okay, das sieht geil aus. Aber ich habe mich da wirklich, ich habe mich da durchgelangweilt durch den gesamten Film. Das hat so nach einer halben Stunde war es für mich vorbei. Da hat der Film für mich nichts mehr geliefert. Und das ist leider für mich symptomatisch bei Marvel in letzter Zeit. Also auch Thunderbolts. Ich fand, Thunderbolts war nicht schlecht. Aber Thunderbolts war auch so eine Ernüchterung mehr, weil sie haben quasi versprochen, sie machen jetzt mal ein bisschen was Neues. Genauso wie bei Fantastic Four. Aber was ich jetzt hier gesehen habe, das hatte mal einen anderen Anstrich. Aber es war im Prinzip dieselbe Chose, wie ich sie ja seit 20 Jahren jetzt immer wieder angucke. Und deswegen konnte ich mit Fantastic Four First Steps wirklich nicht viel anfangen. Ich fand den jetzt nicht in der Hinsicht furchtbar, dass ich sage, Leute, ja, dreht das Kruzifix um, Satanas kommt in euer Haus. So ist es jetzt nicht. Aber ich war wirklich auch hier wieder sehr ernüchtert, was ich hier gesehen habe, weil mich da nichts mitgerissen hat. Ich fand das alles irgendwie auch ohne wirkliche Faszination. Wie gesagt, es gab Momente, die haben mich erreicht, gerade im Weltall, da gab es tolle Momente. Aber wo ich halt wirklich richtig angepisst war, da hast du Bösewicht wie Galactus. Ich meine, der ist halt gigantisch, der ist halt groß wie ein Planet. Und dann wird ja im Original, wir haben die US-Fassung gesehen, von Ralph Ineson gesprochen. Ralph Ineson, der kann dir die Speisekarte von Pizzeria Napoli vorlesen, das klingt episch. Der hat eine Stimme zum Niederknien. Aber bei Gott, ich dachte, die wollen mich vergackeiern. Dieser Galactus hatte für mich null Impact, wirklich null. Das hat mich so kalt gelassen, ich war fast ein bisschen erschrocken von mir selbst. Aber
woran liegt das, meinst du?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich meine, Galactus ist groß, frisst Planeten und hat große, böse, funkelnde Augen. Aber es hat für mich von der Inszenierung nicht funktioniert. Also ob die mir jetzt einen Galactus gezeigt hätten oder einen Stein, sorry, aber für mich ist das große Problem bei Marvel die Inszenierung. Die wirken auf mich immer so lustlos inszeniert, so ohne Risiko. Und ja, ein Superman von James Gunn, der ist all over the place. Da sind zu viele Geschichten drin. Aber der ist halt geil inszeniert. Ich gucke mir das halt lieber an, wie das. Für mich war Fantastic Four inszenatorisch trotz den ganzen Dingen auf der Habenseite eine Schlaftablette. Obwohl der eigentlich so viel in die Waagschale wirft mit seinem Retro-Schick, mit dem Science-Fiction-Aspekten, mit den Superkräften, die haben. Aber das hat für mich nicht funktioniert. Für mich war das inszenatorisch, war dieser Film leider eine Nulllinie, um es mal so auszudrücken. Also, sorry, ich hab jetzt lange zurückgehalten, weil ich dich hier wieder von Anfang als kleiner, madig machender Arsch hier stehen wollte. Aber sorry, für mich hat der Film wirklich nicht funktioniert. Aber ich wollte eigentlich auf Galactus zu sprechen kommen. Ich habe meine Meinung zu Galactus jetzt schon kundgetan. Melanie, was sagst du denn zu Galactus, den großen Galactus, der Eater of Worlds, wie er so schon heißt?
Also, ich stimme dir bei Galactus tatsächlich komplett zu. Ich fand ihn ganz cool designed auf jeden Fall, und ich habe auch auf jeden Fall von Comic-Fans gehört, dass die sehr glücklich auch mit seinem Design waren, weil es eher den Comics entspricht als jetzt das, was wir in Fantastic Four 2005 gesehen haben. Da war er ja eigentlich mehr wie so eine Wolke. Aber ich muss sagen, ich glaube, was mir irgendwie so ein bisschen bei ihm gefehlt hat, war auch irgendwie wieder, also ich fand es auch irgendwie gar nicht mehr so beeindruckend, außer dass er halt groß ist. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte irgendwie mehr Lore gebraucht zu ihm. Also ich hätte irgendwie mehr über ihn wissen müssen, glaube ich, dass er für mich einfach als Bösewicht interessanter ist. So zum Beispiel wie so ein Thanos, den fand ich einfach super interessant aufgrund von dem, was wir so über ihn wissen. Und da habe ich auch wirklich so eine Art von Bedrohung gespürt bei ihm. Und Galactus ist ja eigentlich auch eine richtig krasse Nummer in den Comics, glaube ich zumindest, aber man hört das ja immer wieder. Und er hat ja auch eine ganz, ganz krasse Kraft, so. Also, dass er einfach Welten verschlingen kann, ist ja wirklich krass. Aber dafür, dass er sowas Krasses kann, hat es mich dann auch einfach zu sehr kalt gelassen. Deswegen ist für mich so diese ganze Sache mit Galactus und dem Endkampf wirklich auch mitunter einer der größten Schwächen, weil es mir dann irgendwie doch so ein bisschen, ja, egal war. oder es sehr ernüchternd war für mich.
Ja.
Ja, ich weiß auch nicht genau, was man hätte anders machen können. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es wirklich einfach die Inszenierung. Mir hat aber auch generell einfach Lore gefehlt zu ihm.
Ich sag mal so, Niklas ist, glaube ich, ich würde schätzen 1,80 Meter groß, also normale Größe, und trotzdem hat er mehr Eindruck hinterlassen beim Kinobesuch als Galactus. Aber Niklas, da hatte ich die Frage, deine Meinung zu Galactus. Und warum sagst du, wärst du der bessere Galactus?
Oh, weil ich keine Kinder fressen möchte oder keine Welten. Nee, keine Ahnung. Also ja, es stimmt, der ist leider ein bisschen, oder das heißt ein bisschen, der ist für mich vor allen Dingen, ich kenne ja die Lore überhaupt nicht, ich kenne weder die alten Filme noch die Comics. Für mich ist er völlig blass geblieben, ebenso leider wie die Silver Surferin. Ich muss auch sagen, das war vielleicht so eine Mischung aus Unkenntnis bezüglich der Lore und vielleicht haben mir auch in ein, zwei Passagen die Untertitel gefehlt, die englischen zumindest. Mir war überhaupt nicht klar, was seine Motivation jetzt dahinter ist, die Welt fressen zu wollen oder dieses Kind zu bekommen. So, warum? Warum ist er da? Warum macht er das? Das war mir nicht so ganz klar. Und der Endkampf, habe ich ja gerade auch schon gesagt, also er hat mir jetzt auch nicht so getaugt, auch wie sie ihn dann am Ende zur Strecke bringen, Was ich allerdings sagen muss, das hat Schloggy vorhin gesagt, bei Superman fand sie die Stakes total hoch. Das fand ich zum Beispiel gar nicht, weil Superman, ihn hat das gestört mit diesem Konflikt zwischen diesen zwei fiktiven Ländern und dass wieder alles auf die Welt losgeht, weil er eben gut ist. Aber das ist es dann auch schon. Und jetzt finde ich es mal ganz interessant, dass wirklich Superhelden sind, die eben im Gegensatz zu vielen anderen Superhelden doch eine Persönlichkeit haben, eine persönliche Geschichte. Weiß nicht, warum kommt Peter Parker nie mit Mary Jane zusammen? Weil er sie nicht in Gefahr bringen möchte. Und jetzt sind da Superhelden, die bekommen ein Kind. Und was ist denn bei Eltern eine krassere Achillesferse als der eigene Nachwuchs? Zumindest im Bestfall, sage ich jetzt einfach mal. Und dass dann jemand kommt und die sagt so, okay, entweder ich fresse eure Welt oder ihr rückt euer Kind raus. Das finde ich an sich schon ziemlich interessant, weil das hat für mich die Stakes viel, viel höher werden lassen als bei, 90% der Superheldenfilme, die ich bisher so gesehen habe. Hm. Zumindest vom Grund her, vom Grundprinzip, von der Grundidee. Ob sie das jetzt konsequent so bis zum Ende ausgespielt haben, das ist vielleicht eine andere Frage, aber sie hätten daraus total viel machen können.
Nee, genau, das meinte ich ja auch. Also du hast ja, also als positiver Superheldenfilm wird ja ganz oft The Incredibles genannt. Weil bei The Incredibles, da geht es um die Familie. Es geht um was, woran sich Menschen festhalten können. Anstatt als krasses, schlechtes Gegenbeispiel zum Beispiel die Marvels. Da werden mehrere Planeten zerstört und es interessiert dich einfach überhaupt nicht als Zuschauer. Weil du überhaupt keine Verbindung zu diesen Planeten hast. Oder auch in ganz vielen Superheldenfilmen. Da wird die ganze Welt bedroht und es interessiert dich einfach nicht. Weil wir Menschen brauchen eine persönliche Geschichte. Und das, ich habe genau das gesagt, was du meintest mit Niklas, dass durch diesen Anker, diesen emotionalen Anker von dieser Geschichte mit dem Baby, ist man da mehr investiert. Ich habe auch kritische Stimmen gehört, die meinten, das ist zu krass konträr, dass dieser emotionale Anker und die Welt wird bedroht, dass das eben negativ im Film ankommt. Aber was du an dem Film stört, das fand ich okay, weil der Film für mich dadurch, ich habe den eher als Drama gesehen. Also es war für mich tatsächlich gar nicht so ein krasses Superhelden-Epos-Action-Film, sondern es war ein bisschen Superhelden-Epos-Action-Film mit in einem Drama-Setting. Also mir hat es ganz gut gefallen, mal wieder so was Gegroundetes zu sehen, wenn man das bei so einem Film sagen kann. Deswegen fand ich dieses Ruhige gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, diese Grundthematik, ich weiß nicht, ob wir das hier als Spoiler kennzeichnen müssen, diese Grundthematik von würde ich mein Kind opfern, um die Welt zu retten, finde ich an sich eine total coole. Und dass darüber dann die einzelnen Familienmitglieder der Fantastic Four dann auch teilweise aneinander geraten, wie reagiere ich, wie verhalte ich mich denn bei der Thematik? Weil ich würde ganz kalkuliert auch sagen, natürlich opfere ich mein Kind für alle anderen Menschen auf der Welt. Aber ob ich das dann machen würde, ist ja nochmal was ganz anderes. Und das finde ich dann spannend. Aber dann hätte man, ich glaube, Melanie, du hattest überlegt, wie könnte man den Galactus besser machen? Ich hätte wahrscheinlich einfach einen ganz anderen Gegner dann genommen. Nicht einen, der einfach nur die Welten verschlingt, aus welchen Gründen auch immer, sondern irgendein Bösewicht, der halt bedroht, ich zerstöre die Erde, wenn ihr mir nicht euer Baby gebt, der keine so göttliche Erscheinung ist, von der wir dann so ein ganz krasses Gewicht erwarten, die der hier einfach am Ende nicht bringt. Da stellen wir uns viel zu viele Fragen und da kann so ein Endkampf kann einfach nicht logisch gut funktionieren. Und was mich auch bei Filmen generell wahnsinnig nervt, ist, wenn so eine Bedrohung kommt, wie eine tickende Bombe und dann steht auf der tickenden Bombe, sie explodiert in einer Minute, aber der Film geht da eine halbe Stunde. Also ich finde das total scheiße, wenn wenn dann kommt, okay, Galactus wird euch fressen, und im Rise of the Silver Surfer von 2007 heißt es dann, okay, der Silver Surfer ist da, in 8 Tagen wird eure Welt zerstört. Bums, fertig. Und bei dem hier kommt der Silver Surfer und wir wissen eigentlich gar nicht, wann kommt Galactus denn? Da vergeht da noch plötzlich ein Monat und hier werden noch 1000 Sachen gebaut und hier dies und das. Und du weißt eigentlich gar nicht, hä, kommt der jetzt gerade? Wann ist der denn jetzt eigentlich da? Wie, ich fühle diese Bedrohung überhaupt nicht von dem. Und was ihr auch gesagt habt, was der jetzt für Kräfte hat, der ist dieses übergöttliche Wesen, das schon vorm Urknall gelebt hat, was weiß ich. Aber was kann der denn jetzt eigentlich? Gut, der ist riesengroß. Okay, war's das? Also ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn sie da eine andere Geschichte und einen anderen Gegner sich ausgesucht hätten, als sowas Übernatürliches, von dem sie aber dann nicht genug Gewicht geben.
Im Sinne der Geschichte vielleicht etwas Groundeteres. So, denk mal an The Dark Knight, der Joker. Der sagt einfach so, Batman, ich bringe jetzt jeden Tag Leute um, bis du endlich sagst, wer du bist.
Ja, genau. Oder wie cool war am Anfang diese Montage, wo sie diese ganzen Gegner zeigen, die ja eigentlich total comicartig waren. Und auch nach dem Endkampf, dann ist der Film plötzlich wieder lustig mit ganz leichtem Humor, als sie, also Thema Auto sitzt. Und dieser, dadurch bricht er sich thematisch so ein bisschen selbst. Und ich glaube, die hätten sich einen Gefallen getan, nicht so einen krass übergewichtigen Gegner zu nehmen, sondern vielleicht da einen leichteren, so wie du gesagt hast, Niklas. Oder so ein bisschen vielleicht in die Incredibles-Richtung. Von der mir übrigens aufgefallen ist, wie ähnlich die Incredibles und
Fantastic Fantastic Four-Film, das ist Incredibles. Vielleicht.
Ist Incredibles dann geklaut?
Incredibles ist schon sehr, sehr, sehr deutlich inspiriert von dem Fantastic Four.
Ja, da habe ich nie drüber nachgedacht vor heute, aber interessant, ja.
Ich sagte es ja auch schon, dass der Film geht gerade mal unter 2 Stunden, was für einen Marvel-Film wirklich eher kurz ist. Es wurden ja auch ganze Passagen rausgeschnitten. Zum Beispiel im ersten Trailer konnte man noch einen Blick auf John Malkovich als Red Ghost erhaschen, der jetzt hier gar nicht mehr vorkommt. Ich habe ihn jetzt nicht vermisst. Aber man merkt schon, dass da schon einiges, glaube ich, rausgeschnitten worden ist, weil sie, also zum Beispiel in dem, wir kommen wieder auf die Jessica Alba-Filme zurück. Und da spielt nicht nur Jessica Alba mit, aber es ist, glaube ich, am besten zu erklären, dass ich die frühen 2000er-Filme mag. meine. Und da wird es ja auch versucht, dass zum Beispiel auch ein The Thing und Johnny halt noch so ein bisschen was zu tun haben, abseits von ihrem Superheldenalltag. Das hast du ja kaum, was ich okay finde. Aber dann gibt es doch so eine Kleinigkeit, nämlich Natasha Leon, bekannt aus unter anderem American Pie und Pokerface, die taucht ja am Anfang kurz auf. Man denkt sich, okay, das hat irgendeine Gewichtung. Dann wird sie vom Film 100 Minuten lang vergessen, dann taucht sie nochmal für eine Minute A30 auf und das war's. Und dann stelle ich mir die Frage, was sollte das jetzt? Weil ist der Figur von Ben Grimm meiner Meinung nach jetzt nichts sonderlich Besonderes mehr hinzufügt, ihm auch nichts wegnimmt, aber ich habe mich schon gefragt, was sollte das? Und ich dachte mir, würde der Film vielleicht für mich besser funktionieren, wenn ich ein bisschen mehr von den Figuren mitbekomme, außerhalb ihrer Superheldentätigkeit? Weil ich komme darauf zurück, ich finde halt die Figuren einfach nur öde, diese vier. Wirklich langweilig. Und vielleicht hätte es ein bisschen was geändert, wenn ich für mich irgendwie das Gefühl habe, hey, das sind ja doch Menschen und nicht diese super perfekten, total tollen Space-Astronauten, die halt sich lang machen können und Feuer schießen können. Niklas.
Aber genau, das macht doch der Film. Entschuldigung, Niklas.
Nein, bitte, ja. Schlager, bitte. Du hast Redebedarf.
Ja, bitte.
Genau das macht doch der Film. Also er zeigt das von Ben, wie er da eben durch die Straßen wandert, wie er mit den Leuten in New York interagiert. Dann haben wir Johnny, dass er eben nicht nur der cocky Frauenheld ist, sondern dass er eben auch noch was im Kopf hat. Dann haben wir Mr. Fantastic, der so ein bisschen verzweifelt an seiner Kalkuliertheit.
Ja, aber das ist alles so eben, elendig in Perfektion. Die haben halt keine Ecken und Kanten für mich. Die sind halt einfach die sind so überpoliert.
Ja, das stimmt. Sie haben keine Ecken und Kanten.
Und das finde ich langweilig.
Aber sie werden, ja, dass du sie langweilig findest, okay, aber dass man nicht genug Stoff neben ihrer Superheldenfähigkeit neben von ihnen sieht, das würde ich
okay,
so nicht.
Okay, aber das finde ich ist,
also man das alle ist, also, vier haben so ein bisschen was.
Ja, aber sehr wenig. Ja. Also wirklich, sehr wenig. Und irgendwann hatte ich es auch leid zu sehen, wie Pedro Pascal von der Tafel steht und sagen, aha, Heureka, guck mal, ich bin so clever, ich habe gerade die Probleme der Menschheit gelöst.
Und ich fand Pedro Pascal, ich fand den auch sehr, den wollte ich manchmal rütteln und sagen, lach doch mal, du bist so ein trauriger.
Soll ich mich mal richtig umlieb machen?
Also der
so
tat mir fast ein bisschen leid.
Ich mag Pedro Pascal als Darsteller unglaublich gerne, wirklich. Pedro Pascal, super Typ. Aber als Reed Richards fand ich den austauschbar. So, jetzt habe ich es gesagt.
Ja, ich fand ihn. Ja, man hat gemerkt, dass ihn irgendwas belastet hat. Ja, Melanie?
Ich muss aber sagen, okay, also ich finde irgendwie der Nerd fand ich den alten da, ich hab, weiß leider gerade seinen Namen nicht mehr, der alte Darsteller aus den 2000er-Verfilmungen. Ihn habe ich mir diesen Nerd abgekauft. Also wirklich dieses Genie auch. Aber ich muss sagen, dass Pedro Pascal und Vanessa Kirby als Paar, finde ich, hier eine bessere Chemie haben als jetzt die alten. Das fand ich zum Beispiel wieder besser.
Joan Crawford heißt der aus den Alpen? Wie spricht man das denn aus? Ja, ich fand halt, weil Jessica Alba einfach nicht so, also die ist halt so eine überhübsche, also nein, ich möchte jetzt Jessica Alba nichts vorwerfen. Die Chemie hat hier auch gut funktioniert. Ich weiß schon, was du meinst, du. Ich finde auch, der Reed hier, der stand immer nur vor einer Tafel und der hat halt ein bisschen anderen Twist bekommen, dass er halt sehr leidet unter seinem Genie, so hatte ich den Eindruck, dass es ihm schwerfällt, seine menschliche Seite zu zeigen. Ja, ich weiß, du, ich weiß. Und dass es ihm gerade als Vater dann darum ging, okay, wie kann ich für mein Kind besser werden? So. Also dieses, dass die Figuren langweilig sind, da kann ich mit dir mitgehen, du, aber dass sie nicht genug Futter kriegen, das hat mir gereicht, was sie hier noch dazu bekommen haben.
Ja, gut, also ich muss das natürlich mich auch da ein bisschen selber bremsen und das alles im Kontext sehen. Ich meine, ich bin ja so eine A24-Maus. Das heißt, ich könnte jetzt erzählen, wie viel Charaktertiefe die noch alle kriegen könnten und so. Das kriegen sie hier natürlich nicht. Ob das in einem Superheldenfilm angebracht ist, ob die Leute da in dem Film deshalb ins Kino gehen, um hier besonders tiefe Charaktere zu kriegen, wage ich auch mal zu bezweifeln. Deswegen. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass der Herr Grimm mit dieser, was ist das, eine Lehrerin, glaube ich, nicht?
Ich weiß es gar nicht mehr. Also es ist Natasha Lyonne oder Lyonne, wie sie immer ausgesprochen wird, und anscheinend ist es eine Synagoge, glaube ich, wo die sich treffen, ne?
Synagoge, ja.
Also keine Ahnung, was.
Ja. Naja. Ja, okay, sie hat auf jeden Fall mit Kindern zu tun. Ich hoffe mal, dass sie da auch was zu tun hat.
Das wäre jetzt komisch.
Aber dass die dass die Liebesgeschichte zwischen den beiden nicht weiter gesponnen wird. Ja, okay, vielleicht wollen sie sich da noch irgendwie Feuer für den nächsten Teil aufheben. Sollte denn da einer kommen? Ich denke mal schon. Aber ja, ich kann es schon nachvollziehen. Klar, die hätten alle ein bisschen mehr Tiefe bekommen können. Ich meine, schlussendlich, Joseph Quinn hat da so ein bisschen, also alles, was er zu tun hat, hat ja mit der Silver Surferin zu tun. Die ganz brennende Frage, ist ihr das Brett an Fuß gewachsen oder nicht? Und dann noch das Entschlüsseln dieser Nachrichten und so. Ja, ja, okay, das soll uns zeigen, er hat auch was in der Birne, obwohl er sich natürlich auch trotzdem vorrangig für sie als weiblich gelesenes Wesen interessiert. Aber es ist schon irgendwie okay, ja. Ganz ehrlich, hätten wir von jedem nochmal 10 Minuten mehr Charakter bekommen, dann wären wir auch wieder bei den 2,5 Stunden gewesen, die für jeden Superheldenfilm zu lang sind. Jetzt mache ich mich mal unbeliebt hier.
Pass auf, ich werde mich jetzt nochmal unbeliebt machen bei den richtigen Hardcore-Comic-Nerds. Ich habe auch im ersten, oder was heißt im Rise of the Silver Surfer, genau wie in diesem Film her, nicht richtig verstanden, wo liegt die Faszination an der Figur Silver Surfer. Aber letztlich, ich meine, Galactus hätte auch noch eine E-Mail schreiben können. Hallo liebe Erde, in 8 Tagen werde ich euch zerstören. Ich begrüße Galactus, PS, freue mich drauf. Also Silver Surfer, ich möchte hier auch gar nicht von der Figur reden. Wir erfahren im Laufe des Films, woher sie kommt, aber das ist halt so ein kleiner Zusammenschnitt, der mir jetzt auch nicht mehr gebracht hat. Und ich fand sie auch, also es liegt nicht an der Dame, also Julia Garner, aber ich fand diesen Silver Surfer auch irgendwie hässlich. Also ich weiß nicht, dieses Design, ich fand das ganz seltsam. Da hat mir das Design aus den alten Filmen, wo Doug Jones das gespielt hat, besser gefallen, weil das wirkte irgendwie wie so ein Fremdkörper die ganze Zeit auf mich. Bin ich ja der Einzige oder möchte mir jemand hier mir sagen, dass ich recht habe? Von Schlager brauche ich gar nicht erst zu fragen.
Niemand will dir
Dankeschön.
Sagen, dass du recht hast.
Aber Melanie, deine Meinung zum Silver Surfer oder zur Silver Surferin?
Also wie ich jetzt heute auch wieder von meiner einen Quelle gehört habe, ist der Silver Surfer ja eigentlich auch eine sehr interessante Figur und die auch so eine Tragik hat und auch so einen Gegensatz verkörpert. Und ich fand das eigentlich voll interessant, was er mir erzählt hat. Und man bekommt ja in beiden Filmen, wo er vorkommt, immer wieder so kleine Happen zugeworfen von der Hintergrundgeschichte. Aber das war in beiden Fällen jetzt immer noch nicht wirklich interessant. Also irgendwie finde ich da auch viel zu wenig wird aus dieser Figur gemacht. Sie ist ganz oft einfach nur irgendein Werkzeug in der Geschichte, irgendein Tool, um halt irgendwie eine Handlung zu erzählen. Aber wirklich kaum eine eigenständige Figur. Und ja, also eigentlich hat diese Figur ja dieses Potenzial, weil sie ist ja eine tragische Figur und in den Comics gibt's ja auch irgendwie mehr Details zu ihr, scheinbar. Ja, deshalb fand ich sie eigentlich so ein bisschen wieder, ja, ein bisschen langweilig. Das Design fand ich eigentlich ganz gut. Also da kann ich dir leider nicht zustimmen, tut mir leid. Und ich finde, der Silver Surfer hier bekommt auch nochmal so ein paar coolere Szenen, als jetzt natürlich auch im alten Film, wo die wahrscheinlich auch nicht so viel machen wollten, wegen CGI und den Kosten vielleicht auch. Aber hier darf der auch irgendwie so ein bisschen mehr rumsurfen. Über coole CGI-Effekte durchsurfen. Deswegen,
die Frage ist, war Joseph Quinn in die Silver Surferin verliebt, weil er sein eigenes Gesicht in ihrem Gesicht sehen konnte und sie trotzdem
küssen hatte? Oder was war das? Wahrscheinlich.
Aber kurz, was ist das dann? Hattest du das Gefühl, dass er sich in die verliebt hat? Weil das kam bei mir so gar nicht an.
Ich? Ja, irgendwie schon, oder? Er war doch total fasziniert von
Interesse
ihr.
Interesse hatte er.
Also ich habe das mehr so als Interesse wahrgenommen. So, guck mal, da ist gerade eine Außerirdische, die auf einem silbernen Surfboard rumfliegt. Will ich auch haben, aber nicht so, hey. Aber ich meine, also wie gesagt, jedem das sein. Ich finde das gerade faszinierend.
Ich meine, Grimm sagt sogar irgendwann, hey, your girlfriend is back, als sie da in dieses Schiff da reinkommt.
Ja, aber da haben sie ja gefrotzelt. Also ich finde, ja, man kann es in beide Richtungen lesen. Nicht, dass er geknallt war, aber dass die Fackel ist halt klassisch so ein Frauenheld. Und da wird halt dann mitgespielt, ob es dann wirklich ist oder nicht. Also er findet sie auf jeden Fall faszinierend.
Ja, so viel können wir auf jeden Fall feststellen.
Ich traue mir ja gar nicht zu fragen, aber Schlogger, was sagst du zum Silver Surfer oder zur Silver Surferin?
Ich fand die eigentlich okay. Ich kannte ja das Design von den Alten noch, das hatte ich relativ frisch vor Augen. Und von daher dieses fast gewichtlose Gleiten, was die hat, das fand ich in Ordnung. Also mich hat halt das auch am Ende, ihre Rolle hat mich da auch gestört. Das war auch, da war klar, was passiert. Und das war dann auch ganz komisch umgesetzt. Also dieser ganze Endkampf ist für mich der größte Kritikpunkt. Und auch der Kritikpunkt dann am Silver Surfer. Aber die Figur allgemein, was ihre Geschichte jetzt ist, kenne ich aus den Comics nicht. Und zumindest in den 2007er, dann muss der Silver Surfer den Planeten ja auch vorbereiten, so richtig physisch, damit er gegessen werden kann. Also er geht nicht nur hin und ist wie eine E-Mail und sagt, hallo, ihr werdet gleich gefressen, sondern der Arbeit macht er richtig Vorarbeit. Vielleicht passiert es hier auch, aber wir sehen es nicht. Deswegen kann man es schon kritisieren, dass hier in diesem Film First Steps eine E-Mail von Galactus gereicht hätte.
Vielleicht
hat er so
einen großen Pepperstreuer dabei, dann wird doch mal aber schön das Planet gepfeffert.
Ja, also der Film sagt ja, dass sie zumindest entscheidet, welche Planeten gegessen werden. Also sie sucht quasi die Snacks aus für den Galactus. Aber die Figur an sich fand ich okay.
Jetzt ist es ja so, wer Thunderbolts gesehen hat, dass da ja schon auch auf die Fantastic Four angespielt worden ist. Und ich dachte eigentlich, dass das, was wir am Ende von Thunderbolts sehen, jetzt hier nochmal aufgegriffen wird. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass es wirklich Thema war oder ich habe irgendwas übersehen. Aber wie ist jetzt nach der Sichtung von des Films euer Stand so bei Marvel? Habt ihr jetzt das Gefühl, es geht jetzt in eine für euch interessante Richtung? Habt ihr Bock, wie es weitergeht? Oder ist es vielleicht einfach, dass ihr das Gefühl habt, es stagniert gerade so ein bisschen, also euer Interesse allgemein, was Marvel angeht? Und weil der Niklas gerade diesen verdammten, glorenden Blick hat, so nach dem Motto, ich bin doch A24-Gucker, ich weiß doch nichts von Marvel, hebe ich mir den Niklas der Schluss zu Schluss auf. Er kann auch ein bisschen nachdenken und stattdessen macht jetzt die Melanie den Anfang.
Also, ich sag mal so, ich fand jetzt den Film und vor allem Thunderbolts auch, fand ich wieder okay. Also ich finde auf jeden Fall, das geht wieder in eine bessere Richtung. Also ich sehe die so ein bisschen als eine kleine Steigerung, jetzt auch im Vergleich zu Captain America 4 und vor allem auch zu The Marvels. Dass also
die Marvels drauf geht.
Das war ja irgendwie gar nichts. Ja, und also ich finde, es geht so ein bisschen in die bessere Richtung, aber ich merke trotzdem so ein bisschen immer noch diese Müdigkeit. Also es kann mich irgendwie vom Interesse her nicht mehr so krass packen wie halt Phase 3, also Phase 1 bis 3. Da fehlt mir einfach dieser Hype. Also ich weiß, andere Leute haben den und andere Leute sind ultra gehypt, aber ich habe das einfach nicht mehr. Vielleicht wird das wiederkommen, wenn es jetzt Richtung Avengers Doomsday geht. Ich glaube, das könnte auch wirklich interessant sein und darauf bin ich auf jeden Fall gespannt und ich würde ihn mir auf jeden Fall auch angucken. Aber ja, also es geht so langsam, aber sicher so ein bisschen bergauf.
Wie siehst du denn in Zukunft?
Da Niklas als Letzter kommt? Ja, sorry. Also ich glaube ganz ehrlich, Da bin ich fatalistisch. So ein Gefühl wie in der ersten Phase des Marvel, des MCUs, die kommt nicht mehr, weil wir das einfach alles schon gesehen haben. Ja, es ist auf jeden Fall, wie Melanie sagte, Marvels war halt absoluter Scheiß. Also den gucke ich mir halt, das ist ja wirklich nur noch Popcorn-Kino. Das gucke ich mir an, um bunte Bilder zu sehen. Dafür okay, aber eine solide Inszenierung in der Geschichte, wo man wirklich denkt, okay, hier fieber ich mit den Figuren mit, hier kann was passieren, das ist sowas halt nicht. Und auch Thunderbolts, den fand ich okay. Da war aber nichts Bahnbrechendes. Und bei Fantastic Four, ich mochte das Set-Design mit diesem 60s-Setting. Ich mochte, wie gesagt, dass es so ein bisschen Drama-Thema hat und diese Baby-Grundfrage. Aber auch hier würde ich nicht sagen, das ist was Bahnbrechendes oder das ist ein sehr guter Film. Das ist halt ein okayer Superheldenfilm. Und so wird es, glaube ich, auch bleiben, weil alles Geile, was wir mit den Superhelden erlebt haben, was in die gleiche, in eine ähnliche Richtung geht, also das haben wir, glaube ich, alles schon erlebt. Und das ist so wie mit den ersten Beziehungen, dem ersten Kuss, alles andere danach wird halt was Eigenes, im besten Fall, aber nicht mehr so prägend.
Mehr dazu im Podcast Mal. Plötzlich Patchwork mit Wolf und Schlogger überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, wie wir uns abgelutscht haben bei unserer 300. Beziehung. Nein, danke schön, Stu, für die Werbung und liebe Grüße an Wolf.
So, Niklas, ich habe dir genügend Zeit gelassen. Bitte, deine Antwort.
Ich fand die Filme, jetzt sowohl Thunderbolts als auch jetzt diesen Film, das war völlig in Ordnung. Ja, das war so, weiß ich nicht, würde ich jetzt auf Letterboxd wahrscheinlich eine 3 für geben. So, weil sehr viel schlechter sehe ich den nicht. Sehr viel besser sehe ich ihn jetzt aber auch nicht. Aber ich denke, da gab es auch schlechtere Zeiten. Ja, wenn man jetzt mal, weiß ich nicht, an Quantumania zurückdenkt, ja, oder Eternals war wahrscheinlich nochmal eine ganze Spur langweiliger als dieser Film. Du hast ihn mir ja als sehr langweilig beschrieben heute, direkt nach der Vorführung.
Ich mochte Eternals.
Was jetzt daraus in Zukunft? Vielleicht soll ich den dann auch mal gucken. Was daraus jetzt wird? Ich bin gespannt. Allerdings, tatsächlich, das ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Ich meine, ich habe das Gefühl gehabt, bei Superman und jetzt auch heute bei dem Film habe ich teilweise dieselben Handlungsstränge gesehen. Ich habe das Gefühl, mittlerweile müssen die Superhelden in jedem Film mindestens einmal gecancelt werden, damit sie danach wiederkommen dürfen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, aus diesen Musiker-Biopics rübergekommen. Immer so die Flaute, dann geht's wieder hoch und dann kommt wieder eine Flaute. Nee, keine Ahnung. Mal schauen, ich bin gespannt. Also jetzt müsst ihr mir mal aushelfen, weil ich informiere mich über sowas nicht. Das ist jetzt erstmal der Auftakt für die neue Phase gewesen.
Ich weiß es nicht genau. Also was ich sagen kann, bei Thunderbolts werden ja die Fantastic Four quasi eingeführt, dass sie da mit dem Raumschiff unterwegs sind. Und ich dachte, das wird jetzt hier genau, aufgegriffen, ja. Das wird es aber nicht. Und ich kann dir gar nicht sagen, ob das jetzt der Startpunkt für Phase 20 oder 21 ist. Ich habe da echt den Überblick verloren. Das haben sie halt in den ersten drei Phasen besser hinbekommen. Da haben sie es relativ, fand ich, gut auch von den Filmen her adressieren können, was jetzt Phase ist. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen ratlos. Ich wüsste jetzt auch, ohne nachzugucken, nicht, was der nächste Marvel-Film ist, der nächstes Jahr kommt.
Eventuell Doomsday.
Okay, ja. Gut, dann ist es halt Doomsday.
Ja.
Ich glaube schon, oder?
Ja, und wie gesagt, sie greifen halt so gerade jeden Strohhalm, weil sie merken, glaube ich, auch schon, dass die Filme immer noch gut genug laufen, um aus einer wirtschaftlichen Perspektive zu sagen, ja, wir machen weiter. Aber sie laufen halt nicht so gut wie zu der Hochzeit. Und also Fantastic Four hat eine gute Prognose, der soll am Startwochenende in den USA bis zu 110 Millionen wohl einspielen können. Die Frage ist aber, wie er sich langfristig schlagen wird. Denn diese Filme haben einfach das Problem, dass sie halt relativ schnell im Zuschauerinteresse dann wieder sinken. Trotz allem wird Marvel hier, glaube ich, einen Hit an der Hand haben, also zumindest kommerziell. Davon gehe ich stark aus und es wird auch weitergehen. Dafür ist auch die Besetzung einfach zu gut. Du kannst also gerade einen Pedro Pascal, den ja alle Leute gerade total geil finden, verständlicherweise, den musst natürlich dann auch nutzen. Aber ich glaube, da spreche ich für meinen lieben Kollegen Niklas, dass wir beide Pedro Pascal dann eher in Eddington bevorzugen, ungesehen als jetzt in Fantastic Four.
Und nächste Woche in Materialist.
Da gibt es dann auch bei uns eine Besprechung. Okay, ich von meiner Seite habe hier nichts mehr. Ich möchte aber euch natürlich noch gerne die Möglichkeit lassen, über irgendwas zu reden, was ihr noch auf dem Herzen habt, wenn es zu Fantastic Four gehört. Ich möchte jetzt hier keine Rezension von eurem letzten Abendbrot haben oder so. Deswegen habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt zu Fantastic Four?
Ich habe schon
über das CGI-Baby gelästert.
Das ist eine gute Sache.
Oh, sorry. Ja.
Ich finde, wir haben ja gerade eben auch schon gesagt, dass es bei Marvel in den letzten Jahren echt furchtbares CGI gab. Also gerade Quantumania war ja ganz furchtbar und auch bei den Marvels. Und ja, es gab viele Szenen, wo ich finde, du siehst, dass es nicht echt ist. Ich meine, klar, sie sind gerade im Weltraum, ne? Wie hier haben sie es wohl gedreht, ne? Mit CGI. Fand aber im Groben gesagt, dass ich die Effekte dann doch sehr ordentlich fand.
War es ein CGI-Baby?
Ja.
Also es gab Szenen, wo es ein echtes Baby war.
Ich war
frisch
verwirrt. Bei der Geburt.
Ich glaube, gerade in den Szenen, wo es wichtig war, wo die Mimiken des Babys wichtig waren, also oder was es tut und die Gestik, da haben sie ein CGI-Baby reingesetzt. Also es tut mir leid, aber ich musste manchmal an Twilight denken, an Renesmee.
Oh Gott.
Aber so, ja, okay, aber so schlimm war es jetzt, also, glaube ich.
Nee. So schlimm oder, ist es
oder?
Nicht.
Weil ich dachte, gerade echt.
Gerade bei Menschen ist doch das Uncanny Valley so krass, dass ich mich da manchmal, da war ich sofort raus. Also da hätte ich mir, ich weiß, es ist schwierig, mit Babys zu spielen. Und es gab auf jeden Fall im Abspann stand der Schauspieler oder die Schauspielerin für das Baby, Ada irgendwas. Also es gab auf jeden Fall ein echtes Baby, aber nur eins. Das heißt, Bradley Cooper als Baby. Das heißt, nur ein Baby. Normalerweise, die spielen ja auch oft mit Zwillingen, damit sie halt viele austauschen können. Und hier war auf jeden Fall öfters ein CGI-Baby dabei. Und da hatte ich manchmal so fiese Gedanken wie, ja, okay, das kann die KI von alleine jetzt aber schon fast besser, als wir hier manche Szenen sehen. Ich glaube, ich war da auch assi drauf. Da war Akkuschlogger voll am Start. Aber mich hat das ein bisschen irritiert. Wenn doch das Baby der emotionale Anker ist, dann hätte ich da mir ein echtes Baby auf jeden Fall. Mehr echtes Baby gewünscht. Ansonsten, Stu, ja, der Rest von dem CGI, der war für mich okay. Vor allem im Weltraum, das habe ich angenommen.
Ich dachte das auch schon, es gibt halt wirklich vereinzelt auch schöne Szenen. Also einfach auch Bilder, wo man sagt, das ist ein gutes Bild an sich. Ne? Okay. Dann sind wir hiermit durch und können.
Ich wollte noch sagen, dass ich das Kostümdesign sehr gut fand.
Das stimmt.
Das ist ja auch comic-akkurater jetzt auch im Vergleich zu diesem 2005er, 2007er Ding. Also es war echt schön.
Plus das zahlt ja auch auf das ein, was Schlogger vorhin schon gesagt hat, dass das wieder haptischer wirkt. Es gab ja so eine Phase im MCU, da hatten sie nicht mal mehr Bock, den Leuten die Anzüge anzuziehen. Da hatten sie einfach so Greenscreen-Scheißanzüge an, die dann später rein animiert wurden. Das war ja fürchtererregend. So. Boah.
Ja.
Nee, die Anzüge waren, glaube ich, da und echt.
Und sagen, was ich auch noch Positives sagen kann, das hat mir auch schon mal Superman gut gefallen. Superman, genau wie Fantastic Four, sind einfach Helden, die sind nicht cool. Und der Film versucht auch gar nicht, sie cool darzustellen. Und das, finde ich, ist schon viel wert. So. Fazitzeit. Warum? Weil alles nach Fazit schreit. Und wer möchte denn den Anfang machen? Komm, Stocker, du hast so über meinen totalen geilen Rap jetzt gelacht, das heißt, du darfst anfangen.
Ja, also wenn wir in Letterboxd Rezensionen gehen, ich habe Thunderbolts 3,5 gegeben, wobei ich zurzeit dazu schwanke, alle meine Rezensionen so einen halben Stern nach unten zu schwenken. Also wäre ich da eigentlich auch bei 3 eher. 3 ist ein guter Film, aber es ist kein Spitzenfilm. Und Fantastic Four hat mir gefallen. Ich mochte diesen Drama-Ansatz. Ich könnte mir vorstellen, dass es manchen, so wie Stu, der einfach zu langweilig ist, weil er eben dann doch weniger Action hat. Und er manchmal eben tonale Probleme hat mit, okay, ist es jetzt lustig? Ist es dramatisch? Geht es jetzt um das Baby? Geht es um die Menschheit? Das fand ich halbwegs ausgewogen. Und von daher würde ich schon sagen, dass das hier ein guter Film geworden ist, den man sich angucken kann. Aber so richtiger Spitzenfilm ist es halt nicht. Muss er das sein? Glaube ich aber auch nicht. Ja.
Ich mach mal weiter.
Ist egal.
Ich fand den nicht gut. Also ich fand den nicht furchtbar, aber ich fand den definitiv nicht gut. Dass die Action nicht so toll war, okay. Wie gesagt, die Figuren haben es für mich einfach auch teilweise versaut, weil ich habe ja kein Problem, wenn es eine Dramatik gibt, aber dann gib mir halt Figuren und keine Funko-Pop-Figuren, die einfach komplett seelenlos sind und die mir einfach vollkommen egal sind. Deswegen für mich leider eine ziemlich herbe Enttäuschung. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt hier jubelschreiend rausrenne, aber wenn ich das mal ganz krass vergleiche, wie viel Spaß ich mit James Gunn Superman gehabt habe, einfach weil der einfach toll inszeniert ist, bleibt bei mir bei Fantastic Four First Steps einfach so ein bisschen halt wie bei den letzten Marvel-Filmen. Leute, wie wäre es mal, wenn ihr euch Regisseure, Regisseurinnen holt und lasst die auch mal machen. Weil das hier sah für mich auch wieder aus. Gut, ihr habt eine Idee mit diesem komischen Retro-Look, okay. Aber von der Handlung her und von der Inszenierung her hat hier wieder das Studio, glaube ich, Regie geführt und kein wirklich autarker Künstler, Künstlerin. Und das missfällt mir. Ich werde mir natürlich auch die nächsten Marvel-Filme angucken, um dann zu sagen, ob ich ihn gut oder schlecht finde. Aber ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich 2025 von Marvel wieder so ein bisschen abgeholt werde. Ist es bislang leider nicht passiert. Die Ernüchterung obsiegt auch hier. Deswegen von meiner Seite aus, ich fand ihn nicht gut. Letterbox-Wertung, ich würde sogar so weit gehen, für mich kriegt er 2 von 5, weil ich ihn wirklich nicht so toll fand. Niklas, bitte, du bist der Nächste.
Ja. Also, ich finde, der Film hat immer wieder gute Ideen, zum Beispiel diesen Gegensatz herauszuarbeiten zwischen übermenschliche Superhelden und dann auch wieder völlig menschlich Eltern sein. Das fand ich ganz cool. Der Cast ist super charismatisch, ja. Was soll ich zu Pedro Pascal, Joseph Quinn, Vanessa Kirby und dem Typen, den man leider nicht sieht, weil er einen Stein spielt, noch sagen. Die fand ich alle ganz cool. Ich fand auch diesen Roboter süß, den sie da im Haushalt haben. Mit dieser VHS-mäßig Kassette als Augen.
Herbie?
Genau, ja. Das war alles ganz süß gemacht. Das Produktionsdesign war wahrscheinlich noch die größte Stärke an dem Film. Wie gesagt, erwartet dann wie immer keine krasse Charakterstudie, sondern einen ganz normalen Superheldenfilm, dann werdet ihr auch nicht enttäuscht.
Und das Beste zum Schluss, und jetzt kommt es, das ultimative Superfazit von unserer Melanie.
Oh Gott.
Juhu! Melanie! Oh.
Ne? Also, ich glaube, ich kann euch eigentlich, also wir sind, glaube ich, alle eher so ein bisschen ernüchtert, beziehungsweise wir sind jetzt, also wir schlagen jetzt keine Kreise hier und machen, weiß ich nicht. Ich würde auch sagen, bei mir ist er so bei 3, 3,5. Und ja, also ich glaube, ich habe doch ein bisschen mehr erwartet, muss ich ehrlich gestehen, weil ja, er geht irgendwie dann doch auf Nummer sicher, geht wirklich kein Risiko ein. Es gibt positive Punkte wie Produktionsdesign, Kostümdesign und Schauspieler, aber ja, am Ende des Tages hat er das Rad, das Superheldenrad, nicht neu erfunden, würde ich sagen. Aber vielleicht ist das wirklich die beste Fantastic Four-Verfilmung. Vielleicht könnte man das sagen.
Ja gut, das kann man durchaus so sagen, ja. Das... Ja.
Und dann ist das doch schon mal was.
Ja. Ich sehe es schon auf der DVD-Hülle. Das ist die beste Fantastic Four-Film. Okay. Ja, dann vielen Dank. Vielen Dank euch da draußen auch fürs Zuhören. Und um euch jetzt ein bisschen geistig noch ein bisschen zu beanspruchen, habe ich mir was ganz Tolles ausgedacht. Nämlich, wir machen jetzt so ein bisschen ein Podcast Finde Dich. Denn wir machen hier Podcast-Empfehlungen, nur nicht zu den jeweiligen Personen. Deswegen, also, die Melanie hat einen Podcast, der heißt plötzlich Patchwork. Da redet sie mit Wolf über ihre Beziehung. Die Schlogger hingegen hat einen A24-Podcast, da redet sie über A24. Und der Niklas und ich, wir machen einmal im Monat Schocker mit Niklas, wo ich immer Niklas einen Horrorfilm zeige. Aktuell Kudo, nächste Woche werden wir dann sehen, es wird ein 80er-Jahre-Horrorfilm. So viel kann ich sagen. Das wäre es von meiner Seite. Ich muss sagen, Podcast-Moderator habe ich wieder exzellent durchgespielt. Ich gebe mir eine 6 von 10. Ganz, ganz toll. Die 6 von 10 ist gar nicht so toll, das ist mehr so mittelmäßig, oder? Ja, in Mathe war ich noch nicht besonders gut, da wisst ihr es mal. Also, ich bin ein Mann mit vielen Geheimnissen und vielen Makeln, aber ich mache es trotzdem hier. Also, vielen Dank fürs Zuhören, dann sagt der Niklas Tschüss, dann die Melanie und der Schlogger gebührt das letzte Wort. Tschüss.
Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem, ich habe gerade mal gegoogelt, beim Auftakt der 6. Phase des MCU. Bis demnächst, hier beim Telestammtisch.
Ciao.
Ja, ich wollte am Ende noch kurz meinen YouTube-Kanal Melanie Kali hier bewerben. Da schaue ich mir immer Filmklassiker an oder auch neue Filme und mache dann dafür Videos auf YouTube. Könnt ihr euch gerne mal angucken, @MelanieKali. Nur, dass meiner auch noch erwähnt wird. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.